Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist unsere Jahreslosung. Und vor 2 Wochen haben wir im Gottesdienst intensiv über diese Jahreslosung gesprochen. Und wir haben festgestellt, du bist ein Gott, der mich sieht, dass diese Aussage eine großartige Botschaft ist über dieses neue Jahr, in dem wir stehen. Aber irgendwie fordert es auch die Gegenfrage heraus. Du bist ein Gott, der mich sieht, das ist schön. Aber andersrum die Frage, warum können wir Gott eigentlich nicht sehen, wenn er doch uns sieht? Warum können wir Gott nicht sehen? Klingt erstmal nach einer typischen Kinderfrage. Ja? Ihr redet davon, Gott, warum kann ich den nicht sehen? Aber ich glaube, es ist eine Frage, die uns immer irgendwie beschäftigt. Warum können wir ihn nicht sehen? Also, setzen wir mal voraus, Gott existiert, er hat diese Welt geschaffen und er hat sie so absichtlich so geschaffen, wie sie ist. Ja, er hatte also genau das vor Augen. Dann hat Gott also eine Welt, ein Universum erschaffen, in dem er selber nicht nachweisbar ist. Ein Universum geschaffen, das scheinbar ohne ihn zurechtkommt, wo wir nicht ständig sehen, wie er was macht. Wo wir ihn nicht sehen. Und ich finde, es ist und bleibt eine Frage, die irgendwie bohrt. Warum können wir Gott nicht sehen? Warum kriegen wir nicht mal mit unseren Messinstrumenten und mit all den Methoden, die wir können, irgendwie hin, Gott mal wirklich festzunageln und zu sagen, da, ich habe ihn gesehen, da ist er. Hat kein Mensch jemals geschafft. Und es gibt auf diese Frage, warum wir Gott nicht sehen können, eine Menge fromme Antworten. Ein paar habe ich hier mal zusammengestellt. Also, eine Antwort, die ich sehr oft höre von Christen ist, das würden wir nicht verkraften, Gott zu sehen. Er ist einfach zu heilig. Das ist durchaus eine biblische Antwort, kommen wir gleich noch zu. Also, es ist einfach zu hoch für uns, wir können das nicht. Okay. Eine andere fromme Antwort, die ich etwas gruselig finde, ist, Gott prüft uns. Es heißt ja nicht Wissen, es heißt ja Glauben. Und Gott prüft uns sozusagen mit dieser Welt, ob wir auch an ihn glauben, wenn wir ihn nicht sehen. Steckt ein zynisches Gottesbild hinter, finde ich. Ja, so ein Gott, der uns in die Falle laufen lässt. Im vollen Wissen, dass nicht alle es hinkriegen, an ihn zu glauben, wenn sie ihn nicht sehen. Es gibt auch die Antwort, Gott hat halt was zu verbergen. Ja? Geht dich halt nichts an, wer Gott ist. Gott versteckt sozusagen aktiv sich selbst und sein wahres Gesicht. Und ich finde, das macht irgendwie Angst. Es macht unsicher, wenn man sich immer fragt, ja, Gott zeigt uns irgendwie etwas, aber nicht so richtig sich selber. Und jemand, der sein Gesicht nicht zeigt, wir kennen das, der hat was zu verbergen. Der hat vielleicht was Gemeines vor. Deswegen gibt es auch ein Vermummungsverbot auf Demonstrationen, ja, weil wir müssen unser Gesicht zeigen, um zu dem zu stehen, was wir tun. Warum macht Gott das nicht? Was steckt dahinter? Dann gibt es natürlich die gar nicht fromme Antwort auf diese Frage, warum können wir Gott nicht sehen? Na, ganz einfach, weil es ihn nicht gibt, sagen Leute. Ja? Gut, dann ist die Frage ganz einfach beantwortet. Und dann habe ich jetzt aber was gefunden. Ich habe einfach mal in Vorbereitung diese Woche die Frage gegoogelt und habe einfach mal bei Google eingegeben, warum können wir Gott nicht sehen? Und da habe ich eine Antwort gekriegt, die hat mich überrascht. Auf so einer sehr frommen Seite stand dann, doch, können wir. Und ich, hä? Wie können wir? Ja, wir müssen dafür nur ganz sündlos sein. Und da habe ich gedacht, na, danke für diese tolle Hilfestellung. Ja. Und es stimmt ja auch gar nicht. Wir sehen auch an Jesus, der sündenfrei war, dass er auch Probleme hatte, im Garten Gethsemane Gott wirklich zu erkennen. Ja. Und da war die Angst auch größer. Also all diese Antworten irgendwie so richtig zufriedenstellend finde ich sie nicht. Es bleibt diese Sehnsucht, besonders wenn es mir schlecht geht, diese Sehnsucht, Gott, jetzt zeig dich doch mal. Jetzt gib mir doch einmal im Leben Augen, die dich sehen können. Es würde doch so viel helfen, oder? Gerade wenn wir tief im Tal stecken und in unseren Löchern, würde es nicht so wahnsinnig doll helfen, wenn er uns zumindest mal für einen Augenblick mal sehen lassen würde, wer es ihn mal so ganz erfassen lassen würde. Und mit dieser Sehnsucht bin ich nicht alleine und du auch nicht. Auch Mose hat diese Sehnsucht. Und davon möchte ich euch vorlesen. Das Ganze steht im Exodus, also im zweiten Buch Mose 33, ab Vers 18. Mose bat: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sagte Gott: Ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und dem Namen des Herrn vor dir ausrufen. Doppelpunkt: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Weiter sagte Gott: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und der Herr fügte hinzu: Aber siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe. Stell dich da auf den Felsen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ich finde, in diesem kurzen Text steckt unheimlich viel Schönheit. Unheimlich viel Schönheit. Und diese Schönheit, die Gott hier zeigt, da können wir etwas über ihn und sein wahres Ich lernen. Das erste ist diese unfassbare Vaterliebe, mit der er Mose begegnet. Man muss sich überlegen, Mose, wir reden von Mose. Mose hat den brennenden Dornbusch gesehen, wo Gott sich mit Namen ihm persönlich vorgestellt hat. Mose hat die Plagen in Ägypten miterlebt, wie auf Gottes Geheiß hin ganz furchtbare Sachen passierten. Mose hat Brot vom Himmel regnen sehen, als sie Hunger hatten. Mose hatte eine Wolkensäule, die vor ihm herzog und ihm zeigte, wo er hergehen soll. Und des Nachts eine Feuersäule. Mose hat nicht nur Wunder erlebt, Mose hat Wunder getan. Er hat sie vollbracht. Er hat Stöcke auf den Boden geschmissen und es wurden Schlangen draus und umgekehrt. Und vielleicht haben wir diese Arroganz zu sagen, also wenn ich das alles erlebt hätte, was Mose erlebt hätte, dann würde ich keine Fragen mehr stellen. Da wäre ja alles klar. Da wäre auch kein Zweifel mehr in mir. Aber Mose ist immer wieder völlig überfordert mit seiner Aufgabe und völlig verzweifelt. Und er kommt immer wieder zu Gott und sagt: Das ist mir nicht genug. Es reicht gar nicht. Und zuerst, kurz vor diesem Text, den ich vorgelesen habe, bittet er Gott: Zeig mir doch mal den Weg. Und Gott sagt: Wolkensäule und so. Aber Mose will nicht einfach nur wissen, was der nächste Schritt ist. Er will den ganzen Weg von Gott erklärt bekommen. Er will das Ziel kennen. Er will alles wissen. Und Gott sagt: Entspann dich, ich gehe mit. Du musst dir keine Sorgen machen. Und dann das: Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott könnte reagieren wie bei so einem Kind, das irgendwie den Hals nicht vollkriegt und immer noch mehr will und immer noch mehr. Wie alle Eltern irgendwann reagieren wir alle genervt und sagen: Jetzt reicht's aber auch mal langsam. Jetzt ist auch mal gut. Du hast jetzt wirklich genug. Aber Gott reagiert mit Güte. Und Gott reagiert, indem er seinen Namen nochmal buchstabiert. Am Dornbusch hatte er Mose gesagt: Ich bin Jahwe. Das bedeutet, ich bin, der ich bin. Und jetzt sage ich dir noch mehr. Das bedeutet, mit wem ich gnädig bin, mit dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Gott reagiert mit lauter Liebe und überschüttet Mose in dieser Situation mit ganz viel Gnade, Erbarmen, Güte, mit Liebe. So reagiert Gott auf die fast schon freche Frage von Mose. Und dann sagt er so weitere wunderschöne Dinge. Das Schönste eigentlich in diesem Text: Wenn wir im Deutschunterricht wären und meine Aufgabe wäre, finde eine Überschrift für diesen Text. Ich glaube, ich würde diese Überschrift wählen: Ein Platz in Gottes Nähe. Gott sagt zu Mose: Es gibt einen Platz für dich in meiner Nähe. Stell dir vor, Gott sagt das zu dir, hier und jetzt, heute Morgen. Sagt zu dir, egal aus welcher Woche du kommst, egal was gerade alles los ist in deinem Leben, Gott sagt zu dir: Ich habe einen Platz für dich in meiner Nähe. Ich finde das wunderschön. Mose darf einen Ort aufsuchen, wo Gott ihm besonders nahe ist. Und ja, Gott ist überall, ich weiß, Gott ist an jedem Ort, aber es gibt einfach tatsächlich Orte, einmal geografische Orte tatsächlich, wo er uns besonders nahe kommt. In der Bibel sind das oft Berge, Berggipfel. Mose selbst geht ja auch auf den Berg, um mit Gott zu reden. Und es können ganz andere Orte sein. Vielleicht hast du so einen Ort in deinem Leben schon gefunden, so einen Ort, wo du merkst, hier fließt es irgendwie zwischen uns und hier bin ich ihm irgendwie besonders nah, anders als woanders. Aber dann natürlich auch, abgesehen von geografischen Orten, auch im übertragenen Sinne, es gibt Orte für uns. Es gibt vielleicht mindestens einen Ort für dich, an dem du Gott besonders nah bist und er dir. Und Gott ruft uns an diese Orte. Er ruft uns an diese Orte. Er sagt zu Mose, das finde ich auch sehr schön, er sagt zu ihm, ich werde mit all meiner Herrlichkeit an dir vorüberziehen. Man kann das Wort auch übersetzen mit hindurchziehen. Ich werde durch dich hindurchziehen. Also, du wirst mich spüren, heißt das ja. Wir kennen das vielleicht, wenn jemand an einem vorbei huscht. So, außerhalb des Blickwinkels. Irgendwie huscht jemand an einem vorbei. Da hat man denjenigen nicht gesehen, aber man hat ja trotzdem gemerkt, dass da jemand ist. Man hat vielleicht den Luftzug gespürt. Man hat einfach gespürt, da war jemand. Man riecht vielleicht den Geruch dieses Menschen noch oder sowas. Und man hat wahrgenommen, da war jemand, so vorbeigehuscht, vorbeigezogen. Dass du genau weißt, faktisch war da jemand, aber gesehen habe ich ihn nicht. Und Gott sagt zu Mose, sehen kannst du mich nicht, aber erleben. Ja, erleben darfst du mich. Gott macht sich spürbar für Mose. Und dann diese weitere Schönheit, finde ich, du darfst mir hinterhersehen, sagt Gott zu Mose. Du darfst mir hinterhersehen. Du darfst mich von hinten sehen, sagen wir heute eigentlich eher, das ist dann eher negativ gemeint. Aber was ist die Rückseite Gottes? Wenn wir schon die Vorderseite nicht sehen können, was ist die Rückseite Gottes? Die Rückseite Gottes bedeutet das Wissen, er war hier. Er war gerade hier. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es eigentlich nicht oft, sondern immer so. Und ich glaube, es geht uns allen immer so, dass wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben erkennen, dann im Nachhinein, vielleicht auch kurz später, aber wir erwischen Gott nicht in flagranti bei dem, was er tut, sondern wir merken es immer danach und manchmal Jahrzehnte danach und manchmal direkt danach, hier war gerade irgendwie, Moment mal, hier war irgendwie Gott am Werk. In flagranti ist übrigens ein schönes Wort, ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher das kommt. Ich muss es auch googeln, weil ich bin kein Lateiner. Eigentlich heißt es auf Latein in crimine flagranti. Und das bedeutet übersetzt, solange das Verbrechen brennt. Ja, solange das Verbrechen brennt. In crimine flagranti. In flagranti heißt also, solange es noch brennt. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Hier geht es um Feuer. Und ich glaube, Gottes Handeln ist uns zu heiß. Wir verbrennen uns daran. Gottes Handeln ist zu heiß. Aber die Wärme, die die Orte hinterlassen, an denen er gehandelt hat, die Wärme, die ausstrahlt von seinen Werken, die können wir sehr wohl wahrnehmen. Da können wir sehr wohl hingehen. So wie Ermittler in einem Krimi, die einen Tatort rekonstruieren, die den Mord nicht gesehen haben, aber die an den Indizien und an den Dingen, die da so sind, an der Spurensicherung herausfinden, was ist hier passiert. Und solche Ermittler sind wir. Gott tut etwas in dieser Welt und wir dürfen es nicht direkt sehen, aber wir kommen an die Tatorte Gottes und rekonstruieren, was er getan hat in unserem Leben. Wir spüren die Wärme, die sein Feuer hinterlässt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man ein Auto irgendwo stehen sieht und man möchte wissen, ob das Auto da schon länger steht oder gerade erst dahin gekommen ist. Ihr kennt auch aus Krimis, kennt man das. Was macht man? Man spürt auf der Motorhaube. Und wenn es da warm ist, dann weiß man, das Auto ist gerade noch gefahren. Keiner würde auf die Idee kommen, an den Auspuff zu fühlen, an den Endtopf, so einmal schön von hinten so dran zu fassen und mal zu gucken, ob das Auto gerade noch gelaufen ist. Weil wir uns da die Finger verbrennen. Der Endtopf ist heiß, wenn das Auto gefahren ist. Die Motorhaube ist warm. Und Gott lässt uns nicht an den Endtopf packen, sondern er gibt uns die Motorhaube sozusagen. Vielleicht ist das alles noch nicht so ganz zufriedenstellend. Meine persönliche Idee, warum wir Gott nicht sehen und nicht nachweisen können, die ist nicht endgültig, aber meine Idee wäre, Gott muss ein Geheimnis bleiben. Ja, Gott muss gar nichts, ich weiß, aber in dieser Welt muss er ein Geheimnis bleiben für uns. Warum? 2004 kam dieser Film in die Kinos, Die Passion Christi. Weiß ich, habt ihr vielleicht gesehen? Ich weiß noch, dass es hoch herging und groß diskutiert wurde über diesen Film in der christlichen Welt. Ob es gut ist, diesen Film anzugucken oder nicht. Weil er war ziemlich brutal und ziemlich blutig. Aber gut, Jesu Kreuzigung war brutal und blutig. Und ich weiß noch, dass sich Menschen dafür entschieden haben, den Film zu gucken, und andere haben sich dagegen entschieden, den Film zu gucken. Ich habe ihn geguckt und habe danach mich entschieden, dass ich ihn nicht nochmal gucken will. Und zwar nicht, weil er mir zu blutig war, sondern aus einem anderen Grund. Ich habe diesen Film gesehen und der war sehr eindrücklich. Und danach ging es mir Tage und Wochen so, dass wenn ich gebetet habe, hatte ich vor meinem inneren Auge Jim Caviezel. Jim Caviezel ist der Darsteller, der Schauspieler, der Jesus gespielt hat in der Passion Christi. Und irgendwie hatte sich dieses Gesicht so eingebrannt. Und ich betete und sah Jim Caviezel. Und irgendwie kam mir das verkehrt vor. Und ich dachte irgendwie, was passiert da mit mir? Und da habe ich verstanden, wie wichtig das ist, dass ich vor meinem inneren Auge ein Bild von Gott habe. Eine Vorstellung von Gott. Und die ist nicht perfekt. Und die ist nicht richtig. Aber es ist meine Vorstellung. Die kann sich verändern im Laufe des Lebens, das auch. Aber es ist meine Vorstellung. Und das ist wichtig. Es ist ja immer dieser Effekt, wenn man einen Roman liest und dann danach in den Kinofilm geht. Dann hat man immer diesen Effekt. Wenn du einen Roman liest, dann macht deine Fantasie was völlig Unvorstellbares. Und zwar gibt sie den Figuren in diesem Roman ein Gesicht. Und du stellst dir die Orte vor, an denen das spielt, die Szenen. Das baut sich alles in deinem Kopf auf. Eine ganze Welt entsteht in deinem Kopf. Deswegen ist es so gut, wenn wir lesen, weil das unsere Fantasie anregt. Aber dann gehst du ins Kino und da kriegst du dann präsentiert, was jemand anders sich gedacht hat, als er diesen Roman gelesen hat. Und es kommt dir falsch vor, weil dieser Effekt ist immer da, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Den Hauptdarsteller, nee, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und das macht uns die Geschichte irgendwie kaputt. Und ich glaube, ein bisschen so ist es auch mit unserer Vorstellung von Gott. Es ist gar nicht schlimm, dass wir alle hier unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben, weil wir unterschiedliche Dinge mit ihm erlebt haben. Solange niemand behauptet, dass seine Vorstellung die einzig richtige ist, ist das überhaupt kein Problem. Wenn Gott jetzt ein Gesicht hätte und es uns zeigen würde, sodass die ganze Welt es sieht und alle klar wissen, das ist Gott. Ich glaube, wir wären zuallererst enttäuscht, weil wir uns so nicht vorgestellt haben. Wir würden darüber hinwegkommen, weil Gott nun mal selber entscheidet, wie er ist. Aber wir wären auch gezwungen, ihn anzuerkennen. Wir werden gezwungen, ihn so zu sehen. Und was ist da dann mit unserem Willen? Was ist mit unserer Freiheit? Vielleicht würden wir Gott sogar auf sein Äußeres reduzieren. Weil stell dir vor, du siehst in Gottes Gesicht eine Behinderung oder eine Narbe oder sowas. Ist das völlig auszuschließen? Vielleicht würde es uns nicht gefallen, was wir sehen. Vielleicht würden wir das nicht schön finden. Da sind wir ja alle sehr unterschiedlich gestrickt. Und vor allem, wir würden unsere Fantasie nicht mehr benutzen, um Gott zu beschreiben. Aber Gott hat uns unsere Fantasie gegeben, damit wir ihn beschreiben. Gott würde zum Objekt unserer Anschauung werden. Und das ist schrecklich. Alles, was zum Objekt unserer Anschauung wird, verliert alles Zauberhafte, alles Besondere. Er wäre eigentlich gar nicht mehr Gott, denn alles, was wir beschreiben und erfassen können, beten wir nicht mehr an. Die Menschen haben immerzu die Sonne angebetet, weil sie sie für einen Gott gehalten haben. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, es ist ein 150 Millionen Kilometer entfernter Wasserstoffball, der brennt. Und ab dieser Erkenntnis hat es rapide abgenommen mit Sonne anbeten. Gibt noch ein paar, die das machen, sicherlich, aber nicht mehr alle. Und es ist mit dem Mond und den Sternen auch so und mit den Gewittern und mit all diesen Dingen. Wenn wir es erfassen, beschreiben und erklären können, beten wir es nicht mehr an. Also sollten wir vorsichtig sein mit dem Wunsch, Gott erfassen und erklären zu können. Und das Schlimmste eigentlich, wenn Gott jetzt ein Gesicht hätte und es uns allen eindeutig zeigen würde, es wäre ja trotzdem nicht eindeutig. Ja, es wäre also gar nichts gewonnen eigentlich, weil unsere Wahrnehmung begrenzt ist. Wir alle haben eine unterschiedliche Wahrnehmung und wir können einen und denselben Menschen sehen und den danach beschreiben und wir werden ihn unterschiedlich beschreiben. Wir können eine und dieselbe Sache sehen, bei Gerichten ist das immer bekannt, ja, es passiert ein Unfall, einer stand da, die sagen was über den Unfall und widersprechen sich komplett, weil sie das wahrgenommen haben, wie sie es wahrnehmen. Und es da nicht eine objektive, eindeutige Wahrheit gibt, die man da beschreiben kann. Also alles gute Gründe irgendwie, warum Gott eigentlich Geheimnis bleiben muss uns gegenüber. Und Gott will offensichtlich nicht, dass wir ihn sehen. Und er hat wohl seine Gründe dafür. Aber wenn ich Moses Erlebnis hier lese, dann lerne ich daraus, Gott will etwas anderes. Gott will, dass wir seine Vaterliebe erleben. Seine perfekte, seine zugewandte, große Liebe, seine Güte, seine Gnade. Die sollen wir erleben. Also erleben jetzt, nicht im Sinne von da oben kapieren, sondern erleben im Sinne von, es zieht durch uns hindurch. Und darum gibt er uns Zugang zu seinen Segensspuren. Ja, wir sehen ihn immer nur von hinten. Aber dann können wir die Wärme seines Feuers spüren und wir können erleben, was er getan hat in unserem Leben und in dieser Welt. Und darum lasst uns Ermittler sein, Detektive und Gottes Taten und seine Liebe zu uns entdecken und herausfinden, ihr nachfantasieren, sie rekonstruieren. Lasst uns Gott hinterher schauen. Amen.